Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Politik, die direkt auf Ereignisse reagiert. Waffen verbieten zum Beispiel nach einer Terrorattacke. Die Neuseeländer machen genau das. Premierministerin Jacinda Ardern.
I absolutely believe there will be a common view amongst New Zealanders.
Ich bin überzeugt, dass viele Neuseeländer finden, dass die Zeit, in der halbautomatische Waffen so leicht und so massenhaft zugänglich waren, vorbei sein sollte. Das ist sie ab heute. Die halbautomatischen Waffen, die beim Anschlag Freitag benutzt wurden, werden in diesem Land verboten.
Wie findet man das denn eigentlich in den USA? Da werden ja regelmäßig Menschen bei Amokläufen oder Massenschießereien getötet und viele fordern eine Beschränkung des Waffenrechts auch in den USA. Wir fragen nach in Washington für diesen Update-Podcast am Donnerstag. Rahel Klein aus dem Update-Team ist mit im Studio. Wenn du Influencerin wärst bei Instagram mit deinen 700 Followern, knapp 700,
knapp 700.
Dann wüsstest du natürlich, wie du Werbung ordentlich markierst, ne?
Klar, ich würde schön fetten Banner dahin machen. Würde natürlich keine Schleichwerbung machen, ne?
Natürlich nicht.
Auf keinen Fall.
Natürlich. Hast heute auch viel recherchiert zum Thema. Es gibt ein neues Gerichtsurteil zu einem Fall einer Instagrammerin. Hört ihr später hier bei uns. Außerdem gibt es einen kleinen Service von uns an euch. Wir sind eure deutsche Wikipedia, wo Wikipedia.de ja abgeschaltet wurde. Dann übernehmen wir eben den Job hier im Update-Podcast vom Donnerstag, 21.03.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
6 Tage ist der Terroranschlag in Neuseeland jetzt her und bereits heute hat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern bekannt gegeben, die Waffengesetze in Neuseeland werden geändert. Sturmgewehre und halbautomatische Waffen werden in Neuseeland verboten, also die Waffen, mit denen der mutmaßliche Attentäter 50 Menschen erschossen hat. Wer solche Waffen besitzt, der muss sie zurückgeben, bekommt aber vom Staat auch Geld dafür. So eine große Gesetzesänderung, nicht mal eine Woche nach dem Anschlag. Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, davon können Waffengegner in den USA nur träumen, oder?
Ja, sie können in mehrfacher Hinsicht nur neidisch nach Neuseeland gucken. Erstens packt die neuseeländische Ministerpräsidentin das Problem genau an der richtigen Stelle an, nämlich bei den Waffen, die in privaten Händen nichts zu suchen haben, bei Sturmgewehren, bei halbautomatischen Waffen, die man über sogenannte Bump-Stocks, kleine Zusatzgeräte in automatische Waffen verwandeln kann. Das sind Kriegswaffen. Die braucht man nicht für die Jagd und diese Waffen dürfen nicht mehr verkauft werden. Sie werden verboten. Wer sie abgibt, wird entschädigt. Du hast es gesagt. Zweitens setzt sie gleichzeitig beim Erwerb der Waffen an. Wer eine Waffe kaufen will, braucht eine Lizenz, er braucht ein Führungszeugnis, es wird künftig strenge Registrierung geben. Wer hat Waffen und was für welche? Und drittens macht sie gewaltig Tempo und nutzt den Schock nach diesem Attentat, um gesetzliche Nägel mit Köpfen zu machen. Und ich beschreibe das alles nur deshalb so ausführlich, weil es das alles hier in den Vereinigten Staaten nicht gibt. Weder den politischen Willen noch den Mut, es mit der Waffenlobby aufzunehmen, noch die Initiative nach einem Anschlag. Alle Initiativen sind im Sand verlaufen. Nach dem letzten Anschlag in Parkland vor einem Jahr, im Februar, hat Donald Trump vollmündig Reformen angekündigt, die er nach dem ersten Gespräch mit der Waffenlobby dann sofort wieder zurückgenommen hat.
Ja, aber woran liegt das denn? Weil wenn du sagst, der Mut ist nicht da, der politische Willen ist nicht da, es gibt ja aber trotzdem genug Menschen im Land, in den USA, die sagen, damit muss jetzt auch Schluss sein. Also Neuseeländer schaffen es nach einem schlimmen Terroranschlag, in den USA passiert sowas viel öfter, also solche Anschläge, und trotzdem tut sich irgendwie nichts.
Ja, es tut sich nichts und da kommen mehrere Faktoren zusammen. Waffenbesitz ist in den USA ideologisch hochgradig kontaminiert. Es gibt den 2. Zusatz der Verfassung, der jedem Amerikaner das Recht auf eine Waffe zubilligt. Dieses Second Amendment stammt aus dem 18. Jahrhundert. Damals gab es noch keine automatischen Waffen. Aber darauf berufen sich die Waffennahen, auf ihr verfassungsmäßiges Recht auf Waffenbesitz. Dieses Recht gehört gewissermaßen zur DNA in diesem Land. Und zweitens ist aus genau diesem Grunde die Waffenlobby so stark, wie sie ist. Es gibt die National Rifle Association, die NRA, die politisch mächtigste Lobbygruppe der Vereinigten Staaten, die Politiker schmiert und besticht. Donald Trump ist etwa mit $30 Millionen im Wahlkampf unterstützt worden von der NRA. Diese Gruppierung bestimmt die hochideologische Debatte. Wer das Waffenrecht verschärfen will, der will euch eure Waffen wegnehmen, heißt das immer wieder. Das ist Nonsens. Niemand will den Jägern ihre Jagdwaffe wegnehmen. Aber so machen die NRA-Leute Stimmung. Sie haben alle Reformversuche verhindert. Die Demokraten haben jetzt erst im Februar eine neue Initiative gestartet, einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Da ist ebenfalls von einem Verbot von halbautomatischen Waffen die Rede. Da ist von Background-Checks die Rede, von der Heraufsetzung der Altersgrenze. Aber dieser Gesetzentwurf wird im Senat keine Chance haben. Dort haben die Republikaner die Mehrheit und die Republikaner haben bisher alles getan, um jede Reform des Waffenrechts zu verhindern.
Aber wie finden das denn die Amerikaner, was da gerade in Neuseeland passiert?
Also für die Waffenlobby ist das ein Horrorszenario, so ein Eingriff in die angeblichen individuellen Freiheitsrechte aller Waffenbesitzer ist für sie Teufelszeug. Für die Verfechter schärferer Waffengesetze wird das Modell Neuseeland nun zum neuen Leitbild werden, glaube ich. Das ist es, was sie wollen. Sie wollen schärfere Kontrollen, sie wollen ein Verbot der Sturmgewehre und der halbautomatischen Waffen. Und ich glaube, deshalb steckt in diesem Vorbild Neuseelands jetzt ein ziemlich politischer Zündstoff. Die neuseeländische Ministerpräsidentin hat ein Exempel statuiert, das ab sofort in der Waffendebatte dieses Landes eine Rolle spielen wird. Neuseeland wird jetzt, glaube ich, zur politischen Referenzgröße in der Diskussion über die Verschärfung des Waffenrechts.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tito Kössler live aus Washington. Also die Neuseeländer machen nach 6 Tagen das, was viele in den USA schon seit Jahrzehnten gerne hätten, nämlich Waffen verbieten, zumindest Sturmgewehre und halbautomatische Waffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man kann sich kaum vorstellen, wie diese schrecklichen Zustände so lange unentdeckt bleiben konnten. Auf einem Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen sind über Jahre hinweg tausendfach Kinder missbraucht worden. Heute hat sich der Sozialausschuss des Landtags in Niedersachsen mit dem Fall befasst und den Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont dazu befragt. Julia Demming aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Welche Rolle spielt dieser Mann bei dieser ganzen Geschichte?
Also dieser Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont, Tjaak Bartels namentlich, ist zuständig für den Kreis, in dem eines der Jugendämter sitzt, die in den ganzen Skandal mitverwickelt sind. Der Campingplatz, also eben der Tatort, ist zwar im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, aber das liegt an der Grenze zu Niedersachsen. Und genau dadurch ist eben auch Niedersachsen involviert. Und der niedersächsische Landrat Bartels sollte also heute erklären, wie es sein konnte, dass das Jugendamt in Hameln erstens so lange nichts von den Vorfällen wusste und dann zweitens sogar noch ein Pflegekind bei dem Hauptverdächtigen in den Missbrauchsfällen untergebracht hat, obwohl es schon Hinweise gab, dass der Mann pädophil ist.
Was hat der Landrat dazu gesagt?
Erstmal hat er gesagt, ich zitiere, dass sich viele nicht vorstellen konnten, dass dieser Mensch das getan haben soll. Also er meint, die Jugendamtsmitarbeiter hätten dem Hauptverdächtigen keine sexuellen Übergriffe zugetraut. Der 56-Jährige sei zwar als etwas verschroben beschrieben worden, aber eben nicht als gefährlich. Und das erscheint jetzt natürlich zynisch, gerade wo bekannt geworden ist, dass es mehrere Hinweise gab.
Wie konkret waren denn eigentlich diese Hinweise?
Recht konkret ist es die Rede von 3 Hinweisen an das Jugendamt von einer Mitarbeiterin des Jobcenters, einem anderen Vater und auch einer Kindergartenpsychologin. Und diese Hinweise stehen sogar auch in den Akten des Jugendamts. Und trotzdem haben die Mitarbeiter ein heute 8-jähriges Mädchen bei dem Mann wohnen lassen und ihn später auch offiziell als ihren Pflegevater eingesetzt. Da ist inzwischen auch Landrat Tjaak Bartels selbst in die Kritik geraten, der heute vor dem Sozialausschuss in Niedersachsen befragt wurde. Der hatte nämlich bisher gesagt, in den Akten stand nur was von vermüllten Wohnverhältnissen.
Hat er dazu heute nochmal konkret Stellung bezogen?
Dazu nicht direkt, aber er hat eingeräumt, dass das Vier-Augen-Prinzip in dem Jugendamt wohl nicht funktioniert hat und die Mitarbeiter nicht kritisch hinterfragt hätten, was in der Akte stand. Aber Bartels hat auch gesagt, dass die Jugendamtsmitarbeiter grundsätzlich gut ausgebildet seien und professionell arbeiten und dass man jetzt nicht die Arbeit der Behörde an sich skandalisieren sollte. Das ist allerdings einigen Abgeordneten in dem Sozialausschuss sauer aufgestoßen. Die CDU hat zum Beispiel dazu gesagt, da wird nichts skandalisiert. Das Ganze ist einfach nichts anderes als ein Riesenskandal. Und die Grünen-Vorsitzende in Niedersachsen, Anja Piel, hat zum Beispiel gesagt, dass sie Bartels Informationspolitik in dem Fall für ziemlich ungeschickt hält.
Date uns nochmal ab, wie ist denn inzwischen der Stand der Ermittlungen in diesem Fall?
Als ziemlich sicher gilt schon mal, dass der Hauptverdächtige, das ist ein arbeitsloser Dauercamper, zusammen mit einem Komplizen mehr als 30 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben und auch dabei gefilmt haben soll. In 16 weiteren Fällen wird noch ermittelt und gestern ist bekannt geworden, dass das Jugendamt Lippe neben der Pflegetochter des Hauptverdächtigen noch 5 weitere Kinder aus 3 Familien in Obhut genommen hat, die definitiv auch Missbrauchsopfer sein sollen. Und eines dieser Kinder lebte auch in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Lüchte. Und bisher sind drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Ermittelt wird auch gegen einen Jugendamtsmitarbeiter und gegen einen Polizisten. Und auch die Polizei ist in der ganzen Geschichte ja in die Kritik geraten. Da ist unter anderem Beweismaterial verschwunden und es kam raus, dass ein Polizist in Lippe gearbeitet hat, der 2011 selbst verurteilt wurde, weil bei ihm Aufnahmen von Kindesmissbrauch gefunden wurden. Also steht da auch noch die Frage im Raum, an welcher Stelle es eventuell noch Mitwisser und Komplizen gegeben haben könnte.
So ganz klar ist bisher nichts im Fall Lüchter, außer dass es an vielen Stellen gehakt hat, um den massenhaften Missbrauch von Kindern und Jugendlichen auf einem Campingplatz in NRW zu verhindern oder zu stoppen. Heute wurde der Landrat des Kreises Hameln vor dem niedersächsischen Sozialausschuss zu den Vorfällen befragt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es Schleichwerbung, wenn Instagrammer in ihren Posts Marken taggen, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich um Werbung handelt? Diese Frage beschäftigt gerade mehrere Gerichte in Deutschland. In Karlsruhe ist heute ein Urteil dazu gefallen. Dabei geht es um das 22-jährige Fitnessmodel Pamela Reif. Die hat auf Instagram mehr als 4 Millionen Follower und sie ist von dem Verband Sozialer Wettbewerb verklagt worden, weil sie in Posts Marken getaggt hat von Klamotten, die sie auf den Fotos trägt. Allerdings hatte sie die Posts nicht als Werbung oder bezahlte Partnerschaft gekennzeichnet und darin sah der Verband einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team. Wie ist das Urteil heute ausgefallen?
Also das Gericht hat entschieden, dass diese Tags Schleichwerbung sind und damit hat der Verband Sozialer Wettbewerb also Recht bekommen. Damit muss Pamela Reif ihre Posts künftig als Werbung kennzeichnen, wenn sie darin Marken taggt, auch wenn sie für das Foto gar kein Geld von den Firmen bekommt. Pamela Reif hatte ja versucht zu argumentieren, sie will mit dem Taggen von den Marken einfach Nachfragen von ihren Followern vermeiden, die vielleicht wissen wollen, wo sie ein bestimmtes Kleid oder so her hatte. Und sie hatte halt auch den Standpunkt vertreten, dass es nur Werbung sei, wenn sie dafür auch wirklich Geld von den Herstellern bekomme. Aber das sah das Gericht jetzt eben anders.
Wie begründet das Gericht diese Entscheidung?
Also das Gericht sieht darin einen Wettbewerbsverstoß und in der Begründung heißt es eben, dass die Posts von Pamela Reif das Interesse an den getragenen Kleidungsstücken wecken und dass das Image und der Absatz von diesen Marken dadurch gefördert wird, wenn man durch zwei Klicks, also durch so einen Tag, auf die Herstellerseite gelangt. Und das Gericht hat eben auch gesagt, es ist das Wesen der Influencer, dass der Influencer immer auch an seinem Image und an der Authentizität arbeitet und dass er deswegen halt auch die Marken und Artikel bewirbt. Und durch diese Aktivitäten befördert Pamela Reif eben immer ihre geschäftlichen Aktivitäten. Und deshalb ist eine Werbungskennzeichnung notwendig, selbst wenn es ein vermeintlich privater Post ist, ohne direkte Geldeinnahme.
Das heißt, wenn sie einen privaten Post absetzt, keine Kooperation besteht für diesen Post, dann muss sie das als Werbung kenntlich machen.
Genau. Der Richter hatte das bei einem früheren Verhandlungstermin auch schon gesagt, dass es bei einer Person wie Pamela Reif mit mehr als 4 Millionen Followern eben gar nicht mehr möglich ist, zwischen geschäftlich und privat zu unterscheiden. Und da hatte er eben gesagt, wer sich entscheidet, mit Instagram Geld zu verdienen, dem ist die Möglichkeit genommen, dort privat unterwegs zu sein.
Was bedeutet dieses Urteil jetzt für andere Instagrammer?
Das muss man mal abwarten. Das Urteil hier ist jetzt auch noch gar nicht rechtskräftig. Da kann noch Berufungen gegen eingelegt werden und es kann eben auch noch ein Revisionsverfahren geben. Aber das Verfahren hat trotzdem eine besondere Bedeutung, sagt Gerichtssprecherin Hanna Zimanski.
Bei diesem Verfahren handelt es sich um eines der ersten Verfahren in der Hauptsache. Viele Entscheidungen zur Frage von Kennzeichnungspflicht in sozialen Medien betrafen einstweilige Verfügungsverfahren. Anders als diese einstweiligen Verfügungsverfahren ist es in diesem Verfahren, in diesem Hauptsacheverfahren möglich, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs herbeizuführen.
So, und das könnte dann eben auch für andere Influencer bedeutend werden, wenn es zum Beispiel ein Grundsatzurteil gibt.
Der Fall Pamela Reif ist aber ja nicht der erste, den der Verband Sozialer Wettbewerb angestrengt hat, oder?
Nee, der Verband ist mittlerweile dafür bekannt, in letzter Zeit einige Influencer abgemahnt zu haben. Kathi Hummels, Influencerin und Frau von Mats Hummels, die wurde auch schon von dem Verband abgemahnt. Gegen die läuft auch noch ein Verfahren beim Landgericht München wegen einem ganz ähnlichen Fall. Der Verband hat sie wegen mehrerer Postings verklagt, auf denen sie Marken getaggt hatte, ohne diese als Werbung zu kennzeichnen. Unter anderem ging es da um ein Foto von ihrem kleinen Sohn mit einem blauen Steifelefanten. Und da hatte Kathi Hummels halt Steif drauf getaggt. Und sie hatte dann argumentiert, dass es ein privates Geschenk gewesen sein, dass sie für diesen Tag gar kein Geld bekommen habe. Und in diesem Fall gibt es jetzt auch Ende April ein Urteil. Und ein bekannter Fall war auch der von der Bloggerin Vreni Frost. Auch die war abgemahnt worden, weil sie Marken getaggt hatte, ohne das als Werbung zu kennzeichnen. Vreni Frost hatte damals aber einen Teilerfolg errungen. Da hatte das Gericht nämlich gesagt, dass nicht alle Posts kennzeichnungspflichtige Werbung sein müssen. Da müsse wirklich im Einzelfall geprüft werden, ob das Werbung sei oder nicht. Vreni Frost kennzeichnet jetzt aber trotzdem sicherheitshalber alles, wo sie Marken taggt, als Werbung. Man muss bei ihr allerdings auch sagen, dass die nur knapp 60.000 Follower hat.
Was steckt denn eigentlich dahinter? Was will denn der Verband Sozialer Wettbewerb mit diesen Klagen erreichen?
Also der hat sich 2017 nach eigenen Angaben vorgenommen, gegen Schleichwerbung in sozialen Medien vorzugehen, weil da, ich zitiere, quasi eine Wildwest-Mentalität herrschte, sagt der Verband. Denen geht es halt um das Trennungsgebot zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten. Die sieht ja das Presserecht vor. Und da gab es in den letzten Jahren Abmahnungen im mittleren zweistelligen Bereich durch den Verband und 2017, 2018 insgesamt mehr als 60 Verfahren.
Instagrammerin, Influencerin Pamela Reif hat vor dem Landgericht Karlsruhe eine Niederlage erlitten. Das Gericht hat gesagt, sie muss Posts, auf denen sie Marken taggt, als Werbung kennzeichnen, auch wenn sie gar kein Geld dafür bekommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Abend, Länderspiel, Deutschland gegen Serbien. Als Zuschauer im Stadion sitzt André Vogt. André Vogt ist eigentlich Basketball-Experte, schaut sich aber heute mit Frau und kleiner Tochter das Fußballspiel an. Und dann, nachdem er einige ja so rassistische Sprüche über die Nationalspieler Sané und Gündoğan von Jungs hinter sich gehört hatte, schreitet er ein und dann hört er noch viel mehr.
War das ein Bimbo, ein Neger, noch viel schlimmere Sachen sind auf einmal gefallen. Da ging es dann los mit... Ja, unsere Frauen werden vergewaltigt und das ist okay für einen wie dich. Und der eine hat mal wiederholt, ja, Zigeunerschnitzel kann man nicht mehr sagen. Und dann neben ihm sitzt eine Frau, ja, geht ein, läuft einige schief gerade in Deutschland. Und keine Sau in diesem Blog sagt was.
Ihr merkt, das hat Vogt in einem sehr emotionalen Facebook-Video gepostet und es hat ihn sehr mitgenommen. Nach dem Spiel hat er das alles erzählt. Er beschreibt, wie er quasi der Einzige in dem Block war, der überhaupt reagiert hat und wie die Jungs mit ihren Sprüchen immer mehr Unterstützung auch noch von anderen Fans bekommen haben, die noch dazugekommen sind. Was kann man in solchen Situationen tun, wenn man beobachtet, wie jemand rassistische Beleidigungen ruft oder ausspricht? Muss man überhaupt was tun? Das wollen wir klären mit Ansgar Drücker. Er ist Geschäftsführer des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit. Herr Drücker, wie spricht man denn solche Situationen, wie ja, André Vogt sie erlebt hat, wie spricht man das am besten an?
Da gibt es sicherlich kein Patentrezept, weil es ja um eine situative Reaktion geht und das ist auch davon abhängig, wie groß ist mein eigener Mut, wie groß ist mein eigenes Selbstvertrauen, als wie sicher oder unsicher schätze ich die Situation ein. André Vogt ist da sicherlich bis an seine Grenze gegangen, aber eben auch nicht darüber hinaus und er ist damit weit gekommen. Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die direkte Gegenrede. Man kann es auch mit Irritationen probieren, vielleicht mit einer Rückfrage. Es gibt also durchaus Abstufungen und ich würde sagen, es kann Fälle geben, wo sogar Humor in Frage kommt, aber so spontan sind wir meist nicht. Hm.
Haben Sie da mal ein Beispiel für eine Irritation oder Rückfrage, wo dann die Leute ja gar nicht mehr wissen, wie man darauf antworten soll?
Naja, es geht ja an der Stelle um die Zugehörigkeit von, in diesem Fall, Sportlern zu Deutschland. Und da kann man natürlich einfach fragen, wie kommst du denn überhaupt darauf, dass der kein Deutscher ist? Das ist ja keine Frage der Hauptfrage, ob man Deutscher ist.
Mit Humor zu reagieren, das ist natürlich extrem situationsabhängig und auch abhängig davon, ob die Leute vielleicht schon leicht aggressiv sind, betrunken sind.
Genau, das kann allenfalls irritieren oder eine Situation unterbrechen. Das ist dann noch keine Gegenargumentation und keine Gegenwehr. Aber manchmal geht es ja auch darum, überhaupt erstmal Zeit zu gewinnen und die Situation runterzukochen.
Ich deute das Video von André Vogt so, dass er in dieser Situation so emotional aufgebracht war, weil eben auch immer mehr Menschen dazu kamen, die den Jungs, also die mit den Sprüchen, dann Recht gegeben haben oder noch einen draufgelegt haben. In so einer Situation würde ich mich, glaube ich, persönlich eher zurückziehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr menschliche Reaktion und da tut man auch gut daran, auf sich selbst zu hören. Dennoch glaube ich, dass es auch möglich sein kann, nach Verbündeten zu suchen. Das kann manchmal schon per Augenkontakt oder per Stirnrunzeln passieren, dass man überhaupt eine Einschätzung dafür bekommt. Denken auch andere so wie ich, die mir dann vielleicht zu Hilfe kommen. Und jede Person muss da, glaube ich, ihren eigenen Stil finden. Und es sind nicht immer nur die Mutigen oder die, die sich selbst für mutig halten, die da eine Chance haben, sondern das kann auch eine stille Person, die anfängt, dann einiges auslösen. Insofern geht es da, glaube ich, nicht nur darum, dass sehr dominante Menschen da in Frage kommen, Zivilcourage zu zeigen.
Jetzt leben wir ja in einem Land, in dem man eigentlich fast alles sagen darf, was man möchte. Wo sind denn die Grenzen rassistischer Aussagen? Also welche Aussagen sind wirklich strafbar?
Ja, auch das hängt vom Kontext ab. Bei Beleidigungen ist es so, dass sie direkt auf die Person gerichtet sein müssen oder auch die Person überhaupt erreichen. Dann gibt es den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch unter dem Begriff Volksverhetzung. Dort ist die Bedingung, dass der öffentliche Frieden gestört wird. Jetzt kann man sagen, im Stadion sind ganz viele Menschen. Das ist ein sehr öffentlicher Raum und da geht es auch um Stimmung. Da kann wirklich eine Verhetzung stattfinden. Das wird man hier sicherlich schwerlich sagen können, weil vermutlich die Sprüche nur im direkten Umfeld hörbar waren. Insofern ist das vielleicht ein Fall, wo man auch gar nicht einen verlorenen Prozess oder eine Anzeige, die zu nichts führt, riskieren sollte, sondern eher den Weg gehen sollte, den André Vogt gegangen ist, nämlich das öffentlich zu machen und zwar nicht nur als Angehörige einer betroffenen Gruppe, sondern auch aus der Mehrheitsgesellschaft heraus deutlich zu machen, dass Rassismus nicht geduldet wird. Und ansonsten gibt es natürlich Antidiskriminierungsstellen, die auch solche Fälle erfassen, die auch Möglichkeiten dann der Beratung von Betroffenen anbieten und die eben dafür sorgen, dass überhaupt die Breite des Problems auch in die öffentliche Diskussion eingeführt wird.
Wo startet denn da unser aller moralische Pflicht? Also ist das überhaupt unsere Aufgabe, solche Leute anzusprechen?
Naja, wir können nicht darauf hoffen, dass neben jedem Rechten ein Polizist und eine Polizistin steht. Vieles im Alltag müssen wir zunächst ohne Unterstützung der Sicherheitsbehörden angehen und dann ist natürlich der Staat gefragt. Er tut aber dann gut daran, vor allem auch die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus zu fördern. Und das passiert ja zum Beispiel auch im Bundesprogramm Demokratie leben. Und er selbst muss sich natürlich auch darauf konzentrieren, im eigenen Bereich rassismuskritisch unterwegs zu sein. Also zu gucken, wie sind denn meine MitarbeiterInnen in der Verwaltung unterwegs? Welches Bild vermitteln meine Lehrkräfte und wie sind wir selbst überhaupt aufgestellt mit unserem Begriff des Deutschseins oder mit unserer Frage, wer gehört eigentlich zu diesem Land und wer gehört nicht selbstverständlich dazu und wo muss man immer wieder betonen, dass die Frage, ob jemand einen deutschen Pass hat, eben nichts über seine Hautfarbe sagt.
Ansgar Rücker, Geschäftsführer des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie viele Mägen eigentlich eine Kuh hat, dann wärt ihr an jedem anderen Tag bei eurer Suche wahrscheinlich als erstes bei Wikipedia Deutschland gelandet. Wenn ihr heute aber danach gesucht habt, dann werdet ihr auf wikipedia.de und der Seite, auf die ihr dann weitergeleitet werdet, nicht viel dazu gefunden haben. Denn aus Protest gegen Teile der Urheberrechtsreform, der nächsten Dienstag im EU-Parlament zur Abstimmung steht, haben die Wikipedia-Macher entschieden, heute kein kostenloses Wissen verfügbar zu machen, zumindest nicht auf Deutsch. Und wir wären nicht das ehemalige D-Radio Wissen, wenn wir nicht zumindest versuchen würden, diese Lücke zu füllen, diese Wissenslücke. Und deshalb hat unsere Reporterin Rebecca Endler heute ein kleines Wissenscare-Paket zu Wikipedia und Krempel von hinter den Kulissen der Redaktion zusammengeschnürt. Für euch.
Haben John Cusack und Edward Norton die gleiche Synchronstimme und wenn ja, ist das einer von den drei Fragezeichen?
Justus so. Jonas.
Als Sascha nicht mehr Sascha sein wollte, ne, da hatte er doch...
Ich weiß die Antwort auch nicht, leider. Aber ich weiß, dass er eine Identitätskrise hatte, aber ich habe keine Ahnung. Oh Mann, hilf mir doch.
Irgendwas mit, also ich war bei Dickhead und die Dickheads...
Dick. Oh.
Ja, bitte. Sehr gut.
Und zwar, wie ist die Synchronstimme bei dem Film Das letzte Einhorn von dem Schmetterling?
What?
Der Titanic-Redakteur Leo Fischer hat freundlicherweise mit seinen Followern auf Facebook eine behelfsmäßige Wissensbörse angelegt. Mit Informationen wie: Immanuel Kant hatte nur 6 Gedecke und daher niemals mehr als 5 Gäste. Oder die Band Anayo hat ihren Namen von einer VHS-Kassette, auf der Banana Joe stand, aber eben nur noch Anayo. Sehr hilfreich. Was aber, wenn ich wissen will, wie viele Binneninseln Deutschland hat? ja, dann schaue ich in die Röhre, beziehungsweise in den Brockhaus, Meier oder sonst was nach. Vorausgesetzt natürlich, ich habe so einen Brecher zu Hause. Was ich nicht habe, aber andere. Also, wird heute vielleicht die ein oder andere Enzyklopädie entstaubt?
Das könnte sehr gut sein. Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen, weil viele Menschen die Wikipedia ja auch von unterwegs benutzen und den Brockhaus hat man eben nicht so ohne weiteres in der Tasche. Ich bin Barbara Lison, die Leiterin der Stadtbibliothek in Bremen und die Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes.
An so einem Tag wie heute, da stellen wir fest, dass wir uns vielleicht zu sehr auf Wikipedia verlassen. Sind wir Wikipedia-abhängig geworden?
Wir haben uns schon sehr abhängig gemacht von Wikipedia und natürlich auch von anderen Informationsanbietern wie Google. Das ist, solange man weiß, dass diese Abhängigkeit nur ein erster Schritt ist, wenn man wirklich was wissen will, ist das sicherlich okay.
Noch ein wenig euphorischer klingt das bei Thomas Keiderling, Buchwissenschaftler an der Uni Leipzig.
Wenn es darum geht, über Abhängigkeiten zu sprechen, dann wäre das eine sehr positive Abhängigkeit. Nämlich, dass wir es uns angewöhnt haben, wenn wir was nicht wissen, dass wir es nachschlagen. Und dass wir dann zum Beispiel bei Wikipedia eine Institution haben, die uns dieses Wissen liefert.
Ich habe ja gerade den Lifehack rausgefunden, dass ich mit irgendeiner random Wikipedia-App nachgucken kann, wie Sascha zwischendurch mal
und?
Mit seinem Rockabilly-Projekt hieß.
Sag!
Dick Brave and the Backbeats.
Fragen wie solche und noch viel dringlichere hatten wir schon immer. Nur war es früher so, dass die Wege zur Antwort oft lang und beschwerlich waren und es nicht für alle Menschen gleich viele Antworten gab. Nicht jeder ging mit seiner Frage in die Bib oder hatte ein Brockhaus, denn das war eine echte Investition. Einerseits waren die Bücher sehr teuer und so ein gesamter Brockhaus-Sammlung braucht auch ganz schön viel Platz. Wikipedia hingegen erfordert nur einen Internetzugang, ein Handy oder einen Computer.
Aber schön ist es doch, dass sehr viele darauf zugreifen und dass vor allem das Wort Enzyklopädie und Lexikon nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Und ich würde sogar sagen, es ist viel populärer geworden als vielleicht noch in Jahrzehnten zuvor.
Auch Barbara Lison sieht in Wikipedia eine Ergänzung und keine Ablösung der öffentlichen Bibliothek.
Also wir empfinden Wikipedia nun ganz und gar nicht als Konkurrenz. Ein ersten Einstieg ist das wunderbar. Sollte man sich mit dem Thema intensiver beschäftigen wollen, wird das sicherlich nicht reichen.
Kommen wir nun zu all dem, was uns hier in der Redaktion unter den Nägeln brennt. Ein Anruf an der Quelle.
Ja, hallo, hier ist Andreas Fröhlich.
John Cusack und Edward Norton und Justus Jonas sind nicht die gleiche Person.
Nee, nee, das ist vollkommen richtig. Nee, Justus Jonas ist Ben Stiller und Bob Andrews und Edward Norton und John Cusack sind der gleiche Sprecher. Das bin ich.
Und wenn Edward Norton jetzt mit John Cusack zusammen in einem Film spielen würde, dann?
Würde ich das auch beides zusammen machen. Hätte ich jetzt kein Problem. Das würde ich machen.
Zum Schluss, der kleine Schmetterling aus dem Film Das letzte Einhorn, in den sich unsere Moderatorin Diane Hilscher einst verliebt hat, ist selbst eine wandelnde Enzyklopädie. Und sie wurde von dem Schlagerbaden Frank Zander gesprochen.
Einhorn, altfranzösisch Licorne, lateinisch Unicornis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also diese Migrationsstudie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, über die wir Anfang der Woche berichtet haben, da wurden Bundesbürger gefragt, wie sie die Migration sehen, wie sie dazu stehen, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt und welche Note sie den Politikern dabei geben. Und ihr habt im Netz ganz schön drüber diskutiert, vor allem über die Frage, also 3000 Leute, die da telefonisch befragt wurden bei dieser Studie, wie kann das repräsentativ sein? Wie können die 3000, die Zeit und Lust hatten zu telefonieren, für ganz Deutschland stehen? Wir sprechen drüber mit Katharina Schüller. Sie ist Expertin für Statistik und Datenanalyse und Chefin von Startup in München. Katharina, repräsentative Studien sagen ja quasi, wir zeigen euch, was 82 Millionen Menschen denken. Wonach werden denn diese 3000 dann ausgewählt?
Die werden zufällig ausgewählt. Da gibt es auch ein Werkzeug dafür. Das ist der sogenannte Auswahlrahmen oder ADM, Telefonstichprobensystem. Das ist eine Festnetzdatei und eine Mobilfunkdatei. Jetzt gibt es ja in Deutschland keine komplette Liste aller Telefonnummern und Handynummern, aber es gibt eben Regeln, wonach Telefonnummern gebildet werden. Und deswegen kann man Telefonnummern per Computer simulieren und kann dann in speziellen Datenbanken abfragen, ob diese Telefonnummern echt sind, also ob die tatsächlich aktiv sind. Und bei den Festnetznummern, da achtet man dann auch drauf, dass die regionale Verteilung abgebildet wird, weil an der Vorwahl erkenne ich ja, ob jetzt jemand in Essen wohnt oder in Tutzing.
Was ist mit uns jüngeren Leuten? Wir haben oft kein Festnetz mehr. Wir gehen selten ans Telefon, wir telefonieren wenig. Wir gehen schon gar nicht dran, wenn eine unbekannte Nummer auf dem Display steht. Finden wir dann quasi gar nicht statt in solchen Studien?
Doch, weil inzwischen hat ja jeder 10. Deutsche gar kein Festnetztelefon mehr. Übrigens hat nur jeder 5. Deutsche kein Handy. Und deswegen simuliert man eben auch Handynummern und da kann man zumindest darauf achten, dass die Provider dann entsprechend abgebildet sind. Aber wo du dann wohnst, das erkennt man daraus natürlich nicht mehr. Im Übrigen sind 3000 Befragte auch schon überdurchschnittlich viele. Normal fragt man eher so 1000.
Bei diesen Telefonbefragungen, wie läuft das dann ab? Rufen die nach einem Zufallsprinzip an? Und falls die dann in meinem Fall jetzt schon genug Männer in meinem Alter hätten, wohnhaft in einer Großstadt, dann legen die wieder auf, wenn ich drangehe?
Ja, also Zufall, danach werden ja die Telefonnummern konstruiert und wenn man sich jetzt so einen Satz von aktiven Telefonnummern gebaut hat, dann werden die in den Computer eingespielt und der Computer ruft dann die Nummern an. Und falls jemand abhebt, dann meldet sich eben der Interviewer. Aber damit man 3000 Leute befragen kann, braucht man eher so 20.000 bis 30.000 solcher Nummern im Computer, weil viele Leute halt nicht zu Hause sind oder nicht rangehen, wenn sie die Nummer nicht kennen oder weil die halt einfach auch nicht teilnehmen wollen. Und deswegen, nee, also wenn man schon mal jemand dran hat und wenn der auch noch teilnehmen will, dann ist das ja eher ein Glücksfall. Allerdings gibt es dann in solchen Interviews immer wieder Fragen zur Statistik. Also sind Sie männlich oder weiblich? In welcher Alterskategorie sind Sie? In welche Kategorie fällt Ihr Einkommen? Wie viele Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? Und so weiter und so fort. Und damit werden die Antworten dann gewichtet. Also wenn zu wenig Frauen teilnehmen, dann zählt die Antwort einer Frau eben ein bisschen mehr als die von einem Mann.
Die Leute, die dann befragt werden, stellvertretend für eine ganze Nation, die haben ja aber schon irgendwie Macht, also indirekt. Gefühlt haben sie Macht. Oder meinst du, das ist Studienteilnehmern in dem Moment gar nicht so bewusst?
Also ganz ehrlich, ich denke, die meisten sind ja eher total genervt, wenn schon wieder jemand anruft und irgendwelche Fragen stellt. Bei qualitativ hochwertigen Studien, da werden dann schon so offensichtliche Nonsensantworten auch rausgefiltert. Ich glaube also, hier gibt es ein ganz anderes Problem und darüber reden eigentlich recht wenige. Weil wir können zwar mit so einer Gewichtung dafür sorgen, dass so harte Ungleichgewichte zwischen Geschlecht oder Bildung oder Einkommen und so weiter, dass die ausgeglichen werden, sodass die Befragten diesbezüglich dann tatsächlich repräsentativ sind. Aber das Problem sind halt die Leute, die nicht antworten, weil sie eine bestimmte Meinung vertreten und oft sind es die mit einer extremen Meinung. Und wenn jetzt im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, wie hier, die steht ja bekanntlich der SPD nahe, jemand anruft und meine Meinung zur Migration wissen will, dann werde ich vielleicht nicht ehrlich oder sogar auch gar nicht antworten, wenn ich der AfD nahe stehe, weil ich denke, naja, das streichen die eh raus oder weil ich eh schon auf 180 bin, wenn die anrufen und wenn ich das höre, SPD nah und so. Nicht, dass ich das jetzt hier unterstellen will, aber ich kenne so gut wie keine Studie, die mal wirklich systematisch untersucht, wer aus welchen Gründen denn nicht antwortet.
Freust du dich eigentlich, wenn bei dir ein Umfrageunternehmen anruft?
Nee, mache ich nicht. Ich lege immer auf.
Echt? Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich mache da manchmal ganz gerne mit, vor allen Dingen, wenn ich eine lange Bahnfahrt oder so vor mir habe. Dann denke ich, ach, die halbe Stunde, die gebe ich mir. Und dann kann ich mal meine Meinung loswerden. Das ist auch ganz schön.
Echt? Also da höre ich lieber Hörbücher. Oder Podcasts. Man kann ja auch Nova hören.
Das stimmt. Statistikerin Katharina Schiller in Deutschlandfunk Nova zu der Frage, wie sich durch 3000 am Telefon befragte Leute Rückschlüsse auf 82 Millionen Deutsche schließen lässt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.